Ja, ich danke euch auch ganz, ganz herzlich, auch für die Umrahmung und für euer Kommen und dass wir heute miteinander diese Gemeinschaft auch haben dürfen. Es ist für mich, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr. Jetzt ist schon bald August, ne? Wie du und doch bin ich erst das erste Mal jetzt in diesem Jahr unter euch, aber umso größer ist auch meine Freude, wieder auch hier bei euch sein zu dürfen. Ganz lieben Gruß von meiner Frau zum einen, von der Patricia, die ihr auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen habt. Und ganz lieben Gruß auch von Helmut Fürst. Mit ihm hatte ich noch gesprochen, er lässt eben auch ganz herzlich die Gemeinde grüßen. So, das Thema heute ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich hoffe, es wird nicht zu ungewöhnlich. Das Thema heute, es lautet biblische Flüchtlingspolitik. Ja, und wenn es um Flüchtlinge, wenn es um Ausländer, um Asyl, um Migration geht, dann ist das natürlich ein durchaus kontroverses Thema und eine Thematik, die ja auch die ganze Gesellschaft irgendwo bewegt, betrifft, teilweise sogar aufwühlt. Das heißt, es ist jetzt kein Thema nur für die Politik, nein, auch die Kirchen sind involviert, Wirtschaftsverbände erhoffen sich Fachkräfte, Sportfunktionäre melden sich zu Wort, Künstler jedweder Sparte meinen irgendwie Zeichen setzen zu müssen und es gibt wohl kaum eine Gesellschaftsschicht und Kommune, ich denke, das ist in der Schweiz nicht viel anders als in Deutschland auch, nicht irgendeine Region, Kommune, Gesellschaftsschicht, die nicht in irgendeiner Weise betroffen und engagiert wäre. Ja, und jetzt komme ich und meine auch noch meinen Senf dazu tun zu müssen, ne? Gemäß dem Motto, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Also, Butter bei die Fische, so wie der Norddeutsche zu sagen pflegt. Wir wollen heute in aller Nüchternheit und doch zugleich auch in aller Unverkrampftheit beleuchten, ob und was denn die Bibel zu diesem durchaus heiklen und kontroversen Thema zu sagen hat. Das heißt jetzt mal völlig unabhängig ihrer persönlichen Ansicht, völlig unabhängig auch ihrer politischen Ausrichtung, wollen wir einfach die Fragen beleuchten, ja, ob es einerseits so etwas wie eine biblische Legitimation für Fremdenhass, Ausgrenzung und unterlassener Hilfeleistung gibt und ob es andererseits wirklich ein biblisches Gebot ist, Fremden mehr oder weniger bedingungslos Tür und Tor zu öffnen, Stichwort Willkommenskultur. Es ist ja sicherlich kein Geheimnis, dass man Dinge ja gerne so auslegt, wie sie einem in den Kram passen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass diejenigen, die ansonsten überhaupt nichts von Gott und der Bibel wissen wollen, dieselben sind, die plötzlich auf Jesus als Flüchtlingskind hinweisen, um eine ungezügelte Flüchtlingspolitik als christliche Nächstenliebe einzufordern. Wobei, und das will ich hier nicht verschweigen, es wiederum Christen gibt, die nur denen gegenüber Liebe walten lassen, von denen sie selber auch geliebt werden und sich somit in keiner Weise von denen unterscheiden, denen der Herr Jesus sagen musste, wenn ihr die liebt, die euch lieben, ja, was habt ihr für einen Lohn? Ne? Das ist nichts Besonderes. Und somit beginnen wir auch mit diesem Bibelabschnitt, in welcher diese Aussage dessen Jesus zu finden ist, das ist in Matthäus Kapitel 5, so im Rahmen der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, da spricht der Herr Jesus die Verse 44 bis 47. Matthäus Kapitel 5, die Verse 44 bis 47. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Also in diesem Abschnitt hier fordert der Herr Jesus seine Jünger auf, die Feinde zu lieben. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Feinde sind ja jetzt nicht per se Fremde oder umgekehrt, Fremde sind ja jetzt nicht automatisch Feinde. Aber wenn wir schon unsere Feinde lieben sollen, ja wie viel mehr den Fremden? Ja, wir sollen ja sogar für die beten, die uns verfolgen. Und darüber hinaus lautet es im5. Mose, Kapitel 10, Vers 19, auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Hier ist also jetzt von Fremdlingen die Rede und zumeist waren Fremdlinge auch irgendwo zugleich Feinde, so dass wir diese beiden Bibelstellen aus dem Neuen und dem Alten Testament sehr wohl im Zusammenhang bringen dürfen. Also, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden wir aufgefordert, den Fremden, ja sogar unsere Feinde zu lieben. Und Gott erinnert sein Volk daran, dass sie ja selbst als Fremdlinge in Ägypten waren und sowohl Gutes als auch Schlechtes haben erfahren dürfen und erfahren müssen. Israel sollte eigentlich wissen, was es bedeutet, als Ausländer in einem fremden Land zu leben. Es sollte wissen, wie wohltuend es ist, wenn man willkommen, ja? Und freundlich behandelt wird. Und es soll auch nicht vergessen, wie schmerzlich und bitter es ist, wenn man ausgegrenzt, unterdrückt, beschimpft, beleidigt, schief angeguckt und sogar verfolgt wird. Und so lautet es auch im 3. Buch Mose, sind ja alles Anweisungen Gottes an sein Volk Israel, ja? Im Umgang eben mit den Fremden. Und da lautet es im 3. Buch Mose, Kapitel 19, in den Versen 33 und 34, wenn ein Fremdling bei dir in eurem Land wohnen wird, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 33 und 34. So, und diese Stellen, und ich werde gleich noch einige mehr lesen, offenbaren doch in aller Klarheit und Unmissverständlichkeit, dass es ein grundsätzliches Gebot ist, Menschen, egal welcher Herkunft, liebevoll zu begegnen, zu helfen, zu unterstützen, anzunehmen und so zu behandeln, als wären sie unser eigen Fleisch und Blut. Und so heißt es auch im 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 9. Es gibt noch viele andere Stellen, ist jetzt nur so die eine oder andere mal rausgepickt. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 9. Und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. So, und beim Propheten Hesekiel, da wird jetzt die Unterdrückung der Fremden sogar mit als Grund für das Gericht an Israel angeführt. Der eigentliche Grund war natürlich die Gottlosigkeit, ja, der Götzendienst, aber damit einher ging eben unter anderem auch die Unterdrückung der Fremden. Und das macht Gott seinem Volk auch zum Vorwurf. Das lesen wir beim Propheten Hesekiel, Kapitel 22. Hesekiel, Kapitel 22, Vers 7 zum Beispiel. Hesekiel, Kapitel 22, Vers 7. Vater und Mutter verachtet man in dir, dem Fremden tut man Gewalt an in deiner Mitte. Vers 29, Hesekiel Kapitel 22, Vers 29, das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub, und dem Elenden und Armen unterdrücken sie, und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Also, um es in aller Deutlichkeit klarzustellen, die Bibel, ja, liefert nicht ansatzweise eine Rechtfertigung für Rassismus, Fremdenhass, Unterdrückung, Diskriminierung oder gar einen heiligen Krieg. Und so heißt es auch im dritten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 35, dritte Mose, Kapitel 25, Vers 35, wenn dein Bruder verarmt und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. So, und jetzt nicht nur den Bruder oder die Schwester aus deiner Gemeinde, ja, oder aus deiner Familie, sondern hier geht's dann weiter, ne? Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Und das ist im Übrigen jetzt auch eine Aufforderung dahingehend, dass wir ja ohnehin und grundsätzlich auch dafür Sorge tragen sollen, dass keiner in unserem Land, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, vor die Hunde geht. Und das gilt dem Inländer natürlich in gleicher Weise, ne? Und bedeutet auch nicht, dass man sich jetzt, sag mal, als Schmarotzer auf die Sozialleistungen ausruhen könnte. Nein, nein, nein. Das wäre jetzt ein weiterführendes Thema, dass die Bibel ja auch darüber spricht, dass derjenige, der nicht arbeiten will, ne, auch nicht essen soll. Können wir ruhig mal lesen, ne, so als kleiner Exkurs. Das finden wir im 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10, Vers 11, da sagt es Paulus in aller Deutlichkeit, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10, Vers 11, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will. Also hier geht es nicht darum, dass jemand nicht arbeiten kann. Hier geht es auch nicht darum, dass jemand vielleicht nicht arbeiten darf. Nein, hier geht es darum, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ne? Das ist mal unbürokratisch, ne? Oder? Ganz einfach. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ganz einfach, die Sache erledigt. Ne? Brauchen wir keine 1000 Ämter und wie viele Paragraphen. Ne? So, und dann geht es hier weiter, Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und überhaupt sei an dieser Stelle gesagt, dass das Wort Gottes grundsätzlich an die Eigenverantwortung appelliert, aber Hilfe und Güte denen zusagt, die wirklich hilfsbedürftig sind. Ja, das Wort Gottes ist sehr sozial, spricht sich aber vehement gegen jedweden Sozialmissbrauch aus. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Kommen wir zurück hier auf die Fremdlinge zu sprechen. Für Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und Gott liebt und versorgt den Fremden wie auch den Verachteten und den Ausgestoßenen der Gesellschaft. Und da lesen wir nochmal im 5. Buch Mose, Kapitel 10. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 19 hatten wir gelesen, wo geschrieben steht, auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. So, und die Verse zuvor lesen wir jetzt auch noch. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17, Vers 18. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Gott. Es gibt nur einen Gott, ne? Und das ist der Gott Israels. Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Er ist der Gott aller Götter. Er ist der Herr aller Herren. Er ist nicht nur der Größte, er ist der Einzige. Du sagst es. Nochmals, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott. So, und jetzt kommt's, der niemanden bevorzugt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Der niemanden bevorzugt und auch kein Bestechungsgeschenk annimmt. der Rechtschafft, der Waise und der Witwe und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Also wir sehen, dass das, was der Herr Jesus im Neuen Testament vollzog, ne, nämlich seine Liebe, Güte und Barmherzigkeit, den vermeintlich Geringen der Gesellschaft zu erweisen, ein grundsätzlicher Charakterzug Gottes ist, der uns logischerweise auch demzufolge bereits im Alten Testament begegnet. Gott ist gerecht, liebe Geschwister, und er beurteilt den Menschen nicht nach seiner Herkunft, nicht nach seiner Hautfarbe, nicht nach seinem Aussehen, nach seiner Kraft, nach seinem Geschlecht, Gesundheit, Intellekt, Geschick, Fähigkeiten, Kirchenzugehörigkeit oder was auch immer. Nein, Gott ist unbestechlich und Gott ist gerecht. Und so heißt es auch im ersten Kapitel hier aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 16 und 17, 5. Mose, Kapitel 1, Vers 16, Vers 17. Und ich gebot euren Richtern in jener Zeit, hört die Streitsachen zwischen euren Brüdern und richtet gerecht zwischen einem Mann und seinem Bruder und dem Fremden bei ihm. Ihr sollt im Gericht nicht die Person ansehen, den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Und in Kapitel 24, Vers 17, sind viele Bibelstellen, ja, 5. Mose, Kapitel 24, Vers 17, da lautet es noch, du sollst das Recht eines Fremden nicht beugen. Also, Gott liebt den Fremden genauso wie den Einheimischen, sowie den Verachteten, die Ausgestoßenen und Hilfsbedürftigen. Nochmals, bei Gott gibt es keine Ausgrenzung. Das Einzige, was Gott ausgrenzt, beziehungsweise von ihm ausschließt, das ist die Sünde. Ganz nach Psalm 146, Vers 9. Psalm 146, Vers 9. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Ja, die Bibel, sie spricht eine klare Sprache in jedweder Hinsicht, auch was die Sünde anbelangt. Ne? Auch da wird nichts verharmlost und unter den Teppich gekehrt. Nein, nein, nein. Und das Wort Gottes, es spricht zudem klar und deutlich gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und unterlassener Hilfeleistung. Das heißt, deine Ku Klux Klan Robe, ne, kannst du getrost im Schrank hängen lassen. Ja, und somit rufe ich auch jeden dazu auf, insbesondere die, die sich ja Christen nennen, doch ihr Verhalten gegenüber Fremden, Andersartigen und Andersdenkenden zu überprüfen und jeden Menschen gegenüber christliche Nächstenliebe walten zu lassen. Ja, es ist meine Pflicht, einem Ertrinkenden vor dem Ertrinken zu retten, aber und jetzt kommt das Aber, worauf der ein oder andere vielleicht schon gewartet hat. Aber wäre es nicht in gleicher Weise wichtig und richtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen erst gar nicht in Seenot geraten und dass es innerhalb eines Landes auch zu keiner Parallelgesellschaft kommt? Stichwort Integration. Und damit kommen wir zur Kehrseite der Medaille, die oftmals außer Acht gelassen wird. Man kann ja bekanntlich von zwei Seiten vom Pferd fallen, ne? Und nicht alles, was uns als gut angepriesen wird, ist auch wirklich gut. Längst nicht alles, was sozial klingt, ist gerecht. Und längst nicht alles, was humanistisch tönt, entspricht dem Gebot der Nächsten. Fragen wir uns somit, ja lassen sich mit den eben formulierten Bibelstellen die Forderungen nach einer ungezügelten Aufnahme von Flüchtlingen rechtfertigen? Und übersieht man bei alledem, wenn man schon biblische Argumente anführt, nicht etwas ganz Wesentliches? So lautet es beispielsweise beim Buch Josua, im Buch Josua, Josua Kapitel 8, Vers 35. Josua Kapitel 8, Vers 35. Josua Kapitel 8, Vers 35. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, dass Josua nicht gelesen hätte vor der ganzen Gemeinde Israels, auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Und im fünften Buch Mose, da heißt es noch wie folgt, 5. Mose Kapitel 31, 5. Mose Kapitel 31 ab Vers 9, ich gebe es mal ein bisschen gekürzt weiter, 5. Mose Kapitel 31 ab Vers 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern. Und Mose gebot ihnen und sprach, nach Verlauf von 7 Jahren am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören. Damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Also eins vorweg. Kein Fremdling wurde jetzt genötigt, seinen Glauben abzulegen. Niemand wurde zwangsbekehrt, niemand wurde zwangsbeschnitten. Aber jedem Fremdling war klar, welcher Glaube und welches Gesetz in Israel vorherrschte. Man wusste, wer der Gott Israels ist. Und man hat sich gehütet, gegen diesen Gott aufzubegehren. Und wer es dennoch tat, musste mit den Konsequenzen leben. Jedem war klar, was die Leitkultur, ne, so sage ich es jetzt einfach mal, in seinem Gastgeberland ist. Und es war eine Selbstverständlichkeit, dass der Gastgeber das Sagen hat. Denn eine Leitkultur bedingt auch einen Leiter, der die Richtung vorgibt. Und aus den eben gelesenen Bibelstellen erfahren wir, dass auch der Fremdling unbedingt, ja geradezu zwingend über den Glauben seiner Gastgeber informiert werden sollte. Und damit verbunden war auch die Lehre über das Gesetz, die Lehre über das Wort Gottes und den Inhalten eines Gott wohlgefälligen Gottesdienstes. Hier wurde nichts verschwiegen, aus Angst. Nichts unter den Teppich gekehrt aus Rücksichtnahme, nichts der Beliebigkeit preisgegeben aus Toleranz. Nein, das Gegenteil war sogar der Fall. In Israel war es zum Beispiel eine selbstverständliche Forderung, dass auch der Fremde das jüdische Gesetz zu wahren, ja zumindest mal zu akzeptieren hatte. So zum Beispiel das Halten des Sabbats. Das Verbot des Götzendienstes und die Teilnahme an den großen jüdischen Festen. Aus 2. Mose Kapitel 20 erfahren wir zum Beispiel, dass selbst die Fremden inmitten des Volkes Israel den jüdischen Sabbat einzuhalten hatten. 2. Mose Kapitel 20 Vers 10. 2. Mose Kapitel 20 Vers 10. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. So, und wenn wir dann noch in 5. Mose Kapitel 5 lesen, erfahren wir dabei noch ein wichtiges Detail. 5. Mose Kapitel 5, Vers 14. 5. Mose Kapitel 5, Vers 14. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 14. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und hieraus, ohne jetzt auf die Details dieses Verses einzugehen, hieraus wird aber ersichtlich, dass ja das Halten des Sabbats dem Fremden gegenüber jetzt keine Schikane darstellen sollte, sondern ganz im Gegenteil, es war ja sogar als Wohltat gedacht. Der Fremde sollte auch diesbezüglich nicht ausgegrenzt werden, ja? Und er sollte ebenfalls zur Ruhe kommen. Denn es ging ja auch darum, dass man dem Fremden diesen Ruhetag nicht verwehrt und sie womöglich als Sklaven missbraucht. Nein, auch der Fremdling sollte integriert werden. Ja? Auch der Fremdling sollte ruhen und sich dabei natürlich auch an den einzig wahren Schöpfergott besinnen. Und darüber hinaus heißt es dann im 5. Buch Mose Kapitel 16, 5. Mose, Kapitel 16 in Vers 11. 5. Mose, Kapitel 16, Vers 11. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinen Gott, freuen. Dafür war der Sabbat gedacht. Dafür waren die jüdischen Festtage gedacht. Hier ging es um Freude. Ne? Nicht um Druck, ja, um Zwang, nein, um Freude, um eine Wohltat. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinen Gott, freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der an deinen Toren wohnt und der Fremde. Merken wir, er wurde immer mit einbezogen. Das nenne ich Integration. Ja? So, weiter. Vers 14, genau dasselbe. 5. Mose 16, Vers 14. Und du sollst dich an deinem Fest freuen. Du und dein Sohn und deine Töchter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde. Und dann noch Kapitel 26, Vers 11, 5. Mose, Kapitel 26, Vers 11. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr dein Gott dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Also wir sehen, dass der Fremde den Israeliten in gewisser Hinsicht gleichgestellt war. Ne? Ja, auch er sollte ruhen und sich an den Festlichkeiten erfreuen. Und er wurde mit einbezogen in diese jüdischen Festtage und in diesen Glauben an den einzig wahren Schöpfer. Das war eine Willkommenskultur, ja, die zugleich darauf abzielte, sich den religiösen Gepflogenheiten anzupassen und an den Gott Israels zu erinnern. Das heißt, keine Anbiederung des Gastgebers, keine Anbiederung der Israeliten an die Götter der Fremdlinge, keine Aufgabe, keine Preisgabe oder Umdeutung der religiösen Festlichkeiten, sondern ganz im Gegenteil, eine Einladung an den Fremden, den Gott Israels kennenzulernen. Auf heute übertragen können wir sagen, dass natürlich niemand zwangsbekehrt und zwangsgetauft werden soll und auch niemand seinen Glauben und seine Religion verleugnen muss. Und dass wir ja ohnehin auch diese Trennung, ne, zwischen Staat und Religion auch haben und dass die Religionsfreiheit auch dafür steht, dass niemand aufgrund seines Glaubens ausgegrenzt, geschweige denn verfolgt wird und dass er auch seinen Gottesdienst ungestört und ohne Nachteile unbehelligt feiern darf. Aber jeder Fremdling muss sich darüber im Klaren sein, dass er sich hier in einem christlichen Land befindet, in welchem christliche Werte die Gesetzgebung bestimmen und das Leben untereinander regeln. Auch, und das wissen wir nur zu gut, auch wenn Bestrebungen im Gange sind, genau dieses unser christliches Erbe zu beseitigen und viele Volksgenossen mit der Bibel auch nichts mehr anzufangen wissen. Aber noch ist das Christliche ein wichtiger Bestandteil unseres Grundgesetzes. Ne? Das ist in Deutschland genauso wie auch hier in der Schweiz. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau den genauen Wortlaut in der Schweizer Verfassung, aber da wird ja Bezug genommen, ja, auf den Gott der Bibel. Und deswegen kann auch das Tragen einer Burka niemals dem Tragen eines Kreuzes gleichgestellt werden. Und das Rufen vom Minarett ist noch längst nicht dasselbe wie das Glockengeläut unserer Kirchen. Es besteht weder ein Recht auf den Bau einer Moschee noch ein Recht auf Kalbsfleisch. Was beinhaltet denn die Religionsfreiheit? Nun, im Grundgesetz heißt es zum Beispiel, dass niemand aufgrund seines Glaubens benachteiligt werden darf. Jetzt ist das natürlich ein dehnbarer Begriff, aber zur Ausübung seines Glaubens braucht es keine Moschee und erst recht kein Minarett. Genauso wenig wie ein Christ eine Kirche und Glockengeläut benötigt. Wo befinden wir uns denn hier heute Morgen, um Gottesdienst zu feiern? In einer Kirche? Nein. Und Glocken habe ich auch keine gehört. Ist das jetzt deswegen kein Gottesdienst? Oder nur ein Gottesdienst zweiter Klasse? Nein, denn da, wo zwei oder drei, ne, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So spricht Gott der Herr. So, und das ist im Judentum und im Islam eigentlich nicht viel anders. Ein Gottesdienst ist völlig unabhängig des Gebäudes. Geschweige denn der Möglichkeit eines lautstarken Gebetsaufrufes. Und nur mal nebenbei erwähnt, ist jede Moschee ein Gebietsanspruch der Moslems. Und jeder Ruf vom Minarett eine Machtdemonstration. Das hat mit Religionsfreiheit überhaupt nichts zu tun. So, und wenn wir sehen, wie sehr Gott darauf bedacht war, dass das Volk Israel seine Wurzeln nicht verlässt, dass das Wort Gottes, dass das Gesetz einhält und jedweden Götzendienst meidet, ja, so ist es doch, um es auf heute zu übertragen, geradezu ein Unding, auf christliche Feste und Gepflogenheiten zu verzichten, nur um Andersgläubigen keinen Anstoß zu geben und deren religiösen Gefühle nicht zu verletzen. Vielerorts in Deutschland ist es noch weiter fortgeschritten als hier in der Schweiz. Vielerorts werden Kreuze abgehangen, Weihnachtsmärkte werden umbenannt, Krippen und Passionsspiele aus dem Programm genommen oder was auch immer. Medien wie auch Politiker fordern unsere Kultur, wozu ja auch unser Glaube zählt, unsere Traditionen und unsere Bräuche aufzugeben oder zumindest mal aufzulockern, ja, um Andersgläubigen die Integration zu erleichtern und Vielfalt zu demonstrieren. Ja, im eigenen Land biedert man sich den Gästen an. Man wirft seine Tradition über Bord, um anderen Kulturen und Religionen Platz zu machen. Liebe Geschwister, das ist keine Vielfalt, sondern Beliebigkeit, die auch keine Integration fördert, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Eine Rücksichtnahme auf das religiöse Gefühl der Fremden ist nicht nur ein falsches, sondern geradezu fatales Signal. Und es ist darüber hinaus sogar lieblos und eine unterlassene Hilfeleistung, da man denen die Wahrheit vorenthält. Ja, das nenne ich Ausgrenzung. Die Devise müsste vielmehr lauten, ja, wir feiern Weihnachten. Ja, wir haben ein Kreuz in unseren Räumlichkeiten. Ja, wir feiern Ostern, wir feiern Christi Himmelfahrt, wir feiern Sankt Martin und was weiß ich nicht alles. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Und gerne geben wir Auskunft darüber, warum wir all diese Feste feiern. Das, liebe Geschwister, ist Integration. Das, liebe Geschwister, muss die Losung sein. Und alles andere ist Verrat am Evangelium und Preisgabe unserer christlichen Wurzeln. Und diejenigen, die sich jetzt vor lauter christlichen Nächstenliebe für einen undifferenzierten Zuzug von Fremden aussprechen und diesen sogar noch biblisch zu begründen zu versuchen, übersehen des Weiteren, dass es ja nicht nur Rechte für die Fremden in Israel gab, sondern auch Pflichten. So zum Beispiel die Pflicht, Gott nicht zu lästern. So heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16. Dritte Mose, Kapitel 24, Vers 16. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Gut, jetzt leben wir ja, ne? Gottlob, nicht mehr zur Zeit des Gesetzes. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben im Zeitalter der Gnade. Und es gibt wahrlich, wahrlich genügend Einheimische, die Gott lästern. Sollten all diese getötet werden, müssten wir uns um den Klimawandel keine Sorgen mehr machen, ne? Aber wenn man sich schon auf die Bibel beruft, ja, so wäre das doch auch mal eine Forderung. Da höre ich von den Kirchen aber nichts. Ich höre immer nur von christlicher Nächstenliebe. Aber wie ist es denn hier? Das wäre doch auch mal eine Forderung, die wir den Fremden stellen könnten, nämlich den Gott der Bibel nicht zu lästern, Bibel nicht zu verbrennen, Christen nicht zu beleidigen, Kirchen nicht zu beschmieren, Kreuze nicht zu bespucken und auch anderweitig nicht gegen christlich-jüdische Werte und Symbole aufzubegehren. In 4. Mose, Kapitel 15, Vers 16, da heißt es zudem, 4. Mose, Kapitel 15, Vers 16, ein Gesetz, und wir könnten auch sagen, ja, eine Pflicht und ein Recht gilt für euch und für den Fremdling, der sich bei euch aufhält. Also nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und wenn es darüber hinaus im dritten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 22 lautet, 3. Mose, Kapitel 24, Vers 22, ihr sollt ein einheitliches Recht haben, für den Fremdling wie für den Einheimischen, denn ich, der Herr, bin euer Gott, dann sollte damit klar sein, dass es keine Sonderrechte für den Fremden geben kann und somit auch keine Parallelgesellschaft. Ja, der Ausländer soll nicht benachteiligt werden. Ja, das stimmt. Ja und Amen. Er soll aber auch nicht bevorzugt werden. Denn das Gebot der Nächstenliebe gilt auch dem Einheimischen. Leider jedoch hat man den Eindruck, dass vor lauter Angst, womöglich der Ausländerfeindlichkeit bezichtigt zu werden, Inländer vernachlässigt werden. Es gibt nämlich auch eine Inländerfeindlichkeit, die nicht minder zu verurteilen ist wie eine Ausländerfeindlichkeit. Und der Staat, sprich unsere Obrigkeit, hat in erster Linie nicht die Aufgabe, Flüchtlinge zu retten, das Klima zu schützen, Entwicklungshilfe zu leisten, sondern seine primäre Aufgabe ist es, Schaden von Volk und Land abzuwenden. Alles andere mag gut sein, alles andere mag seinen Platz haben, darf aber die Prioritäten nicht aus den Angeln heben. Und das deckt sich ja auch mit der biblischen Anforderung an die Obrigkeit, wenn es zum Beispiel im Römerbrief heißt, Römerbrief Kapitel 13, Vers 4, Römer Kapitel 13, Vers 4, denn sie, sprich unsere Obrigkeit, ja, unsere Regierung, sie ist Gottes Dienerin. Das vergessen viele, dass auch die Regierung in der Verantwortung vor Gott steht. Sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie, sprich unsere Obrigkeit, sie trägt das Schwert nicht umsonst, ne? Also unsere Gesetzgebung, ja? Denn sie ist Gottes Dienerin, nochmals, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Ziehen wir einen Vergleich heran. Ich habe ein Haus. Dem Herrn sei es gedankt, sogar ein großes Haus. Mit einer kleinen Frau und 5 Kindern. Es wäre jetzt hochgradig sozial, human und christlich, Wenn ich sagen würde, kommt, wir rücken ein wenig zusammen und nehmen zwei Flüchtlinge auf. Aber was ist mit den anderen zwei Hilfsbedürftigen? Ja gut, dann nehmen wir die halt auch noch auf. Ja, und die zwei? Und die zwei? Und die zwei? Und die zwei? Und die drei? Irgendwann ist die Bude voll. Und nicht nur das, sondern meine Kinder werden womöglich in die Ecke gedrängt, vernachlässigt, vielleicht sogar bedroht, ich weiß ja nicht. Meine Frau fühlt sich auch nicht mehr so wohl, ne? Wird schräg angeguckt, vielleicht sogar belästigt. Die friedliebenden fremden Gäste, mit denen ich angefangen habe, die werden mittlerweile selbst bedroht von den anderen, die dazugestoßen sind. Vielleicht, weil sie einer anderen Ethnie angehören oder aus welchen Gründen noch immer. Wäre es immer noch sozial, human und christlich, wenn ich meine Familie nicht mehr schütze und den Fremden mehr Aufmerksamkeit widme als meinem eigenen Haus? Klar, ich könnte meine Familie beruhigen, stellt euch nicht so an. Verallgemeinert nicht. Ne? Sind doch alles nur Einzelfälle. Aber nein. Liebe Geschwister, oberste Priorität als Hausherr, ne? Als Vater und als Ehemann, oberste Priorität muss meine Familie haben. So, und wenn die jetzt aufschreien und sich bedroht und überfordert fühlen, ob gerechtfertigterweise oder auch ungerechtfertigterweise, so habe ich aber deren Aufschrei ernst zu nehmen. Und es ist meine Pflicht, für die Sicherheit meines Hauses und meiner Familie zu sorgen. Und tue ich das nicht, dann bin ich weder human noch sozial und auch nicht christlich, sondern jemand, der seinem Auftrag nicht nachkommt und dem Bösen gewähren lässt. Nochmals, es gibt nicht nur eine Ausländerfeindlichkeit, sondern auch eine Inländerfeindlichkeit. Und beides ist zu verurteilen und darf auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. So, und wenn man darüber hinaus auf den Herrn Jesus als Flüchtlingskind hinweist, so sollte man nicht vergessen, dass Josef und Maria mit Jesus nur für eine relativ kurze Zeit in Ägypten waren und auch von Anfang an das Ziel hatten, baldmöglichst nach Israel zurückzukehren und nicht noch die ganze Familie nachzuholen. Zudem hielt man sich in Ägypten in einem äußerst dünn besiedelten Gebiet auf. Man war selber nur zu dritt und man fiel niemandem zur Last. Man stellte keine Forderungen, man handelte nicht mit Drogen. Josef vergewaltigte keine Mädchen und es kam auch zu keinen Prügeleien und Messerstechereien in den öffentlichen Parks und Schwimmbädern oder wo auch immer. Kurzum, die Familie von Jesus war einfach nur dankbar. Dankbar und zufrieden, dem Verfolger entkommen zu sein und in einem Fremden, in einem anderen Land in Sicherheit leben zu dürfen. So, und wer diese Voraussetzungen erfüllt, der ist herzlich willkommen. Ich jedenfalls begrüße die Aufnahme von Flüchtlingen, wenn zugleich diese Menschen mit den biblischen Werten konfrontiert werden und diese sich an unsere Gesetze vollumfänglich halten. Das ist wahre Willkommenskultur im Einklang mit dem Wort Gottes, welches zudem die Integration fördert. Denn ein Ausländerproblem, insbesondere mit Moslems, haben wir doch nur, weil wir uns selber nicht mehr auf unser christliches Fundament besinnen. Wären wir wirklich noch ein wahrhaft christliches Land, in dem die Menschen Christus wirklich dienten und darauf ausgerichtet wären, Gott wohlgefällig zu leben, dann dürften wir sogar froh und dankbar sein für jeden Ausländer, der zu uns kommt, würde doch dieser zwangsläufig mit dem Evangelium konfrontiert. Für uns Christen heißt es also, ich komme jetzt langsam zum Schluss, für uns Christen heißt es also, nicht in erster Linie jetzt den Zustrom von Ausländern zu bekämpfen, sondern der Gottlosigkeit im Lande entgegenzuwirken und jede Gelegenheit zu nutzen, die Menschen in unserem Lande ob mit oder ohne Migrationshintergrund, Jesus Christus klar und deutlich zu bezeugen. Sehen wir also nicht immer nur die Bedrohung, sondern auch die Chance, aus Schlechtem Gutem zu machen. Denn wenn schon der Staat versagt, weil er seiner Verantwortung nicht nachkommt, seine Bürger zu schützen und zum Wohle seiner Staatsbürger Gesetze zu überwachen und durchzusetzen, und wenn es auch Bestrebungen gibt, ganz bewusst das Volk, die Nation, die Heimat, die Familie und das christliche Fundament zu zerstören, so sollten wir umso mehr bemüht sein, auch dem Fremdling in unserem Land, in unserer Stadt und in unserem Dorf von Jesus weiterzusagen und auf das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift hinzuweisen. Ja, wer weiß, vielleicht hat Gott es zugelassen, dass ausgerechnet dieser Mensch in dein Dorf kommt, um von dir, von der Liebe unseres Herrn Jesus zu erfahren. Und wenn du es ihm auch nicht sagen kannst, so lebe es ihm vor. Zeige ihm durch Wort und Tat, was einen wahrhaft bibelgläubigen Christen ausmacht. Mag der Herr uns allen dahingehend Mut und Weisheit schenken, zwischen Politik und Nächstenliebe zu unterscheiden. Ja, wir haben gute Gründe, uns gegen die gegenwärtige Migrationspolitik auszusprechen, aber zugleich haben wir eine Aufgabe, nämlich den Menschen, die in unserem Land leben, nochmals, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, das Evangelium zu bezeugen und auch für diese Menschen zu beten. Herr, schenke es, dass wir diesen Auftrag nicht vernachlässigen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen, dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben und wirken dürfen. Und ich kann auch nur für mich selber sprechen, Herr. Ja, du weißt, wie oft ich schweige, wo es nötig wäre, etwas zu sagen. Und dass ich oftmals alles andere als ein lesbarer Brief für deine Herrlichkeit und für deine Liebe bin. Aber ich bitte dich einfach für uns alle, die wir heute Morgen auch hier jetzt versammelt sind, dass du uns dahingehend einfach die nötige Kraft, Freudigkeit, auch den Mut schenkst, Herr Jesus Christus, von dir weiterzusagen, in aller Schwachheit und in aller Bescheidenheit Zeugnis zu geben von dir, sei es im Wort, sei es auch durch unsere Tat, durch unsere Liebe, durch unsere Hilfe, vielleicht durch einen Zuspruch oder was auch immer, Herr. Schenk es, dass auch in unserem Land, auch hier in der Schweiz, noch viele Menschen zum Glauben kommen dürfen an dich, Herr. Und wir wissen, Herr, dass gerade auch Menschen aus dem fremden Kulturkreis, auch Moslems, die Augen geöffnet werden für das Evangelium. Und wir danken dir für diese Möglichkeiten. Und wir danken dir, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Und dass gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, auch in dieser Endzeit, doch dein Wort nicht leer zurückkommt und noch manch ein Herz getroffen wird. Hab Dank für diese Gnade. Amen. Lasst uns zum Abschluss Lied 422 singen. Lied 422.
Thank you. Vielen, vielen Dank. Ja, erheben wir uns, stellen wir uns unter den Segen des Herrn.
Ja, Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, ja, für die Gewissheit, dass du mitten unter uns bist, Herr. Und dass, ja, dass wir unabhängig von irgendwelchen Räumlichkeiten diesen direkten Zugang zu dir haben, diese Gemeinschaft mit dir durch das kostbare Blut des Lammes, welches uns den Weg ins Allerheiligste freigemacht hat. O Herr, welch eine Gnade. Und ich darf dich bitten, dass wenn wir jetzt auch auseinandergehen, Herr, dass du einem jedem die nötige Kraft und Freudigkeit schenkst, auch für den Alltag. Und schenk es, dass wir jetzt auch noch ein wenig Gemeinschaft haben dürfen, auch miteinander. Hab Dank dafür. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Gott befohlen.